So, hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit den schlechten Witzen. Heute machen wir die 7. Episode von Begleitsymptome in der Reihe Das vollständige Symptom. Und heute würfeln wir auch wieder alles durcheinander, damit es auch irgendwie die Marvin-Reihe bleibt. Ja? Und zwar machen wir heute Begleitsymptome Geist. Das ist allerdings so kurz, dass ich gedacht habe, ja, also dafür eine extra Episode machen wir nicht. Dafür ist die Gemüts-Episode so lang. Das heißt, wir sprechen heute auch noch über Ängste, Wahnideen. Und deshalb ist das nämlich auch eine sehr, sehr interessante Folge wahrscheinlich, weil Ängste ja auch ein Riesenthema ist für sehr viele Leute. Fast häufiger auch als die Ohnmachtsfolge, die wir gemacht haben. Also Ängste, ein zentrales Thema für viele Menschen. Das heißt, das werden wir heute auch machen. Und jetzt kann man sagen, ja, aber Ängste, die kommen noch unter Gemüt, Wille in den Einordnungen. Ne? Die sind doch Gemütssymptome. So, ich bin jetzt heute ein bisschen ketzerisch unterwegs. Für mich sind Ängste natürlich neben dem emotionellen, ganz klar nicht bestreitbaren emotionellen Anteil von dem Gefühl der Angst und deswegen völlig richtig, ne? Auch im Gemütsteil unterzuordnen wäre, sind für mich Ängste aber primär Gedankenkonstrukte in der Regel. Ne? Vor allen Dingen die Ängste, unter denen wir leiden, sind nahezu immer eher gedankliche Thematiken und nicht rein emotionelle, weil die rein emotionelle Angst, ne, die verfliegt ja auch wieder, weil entweder hatte ich diese Angst zu Recht und dann ist irgendwas Schlimmes passiert, oder ich hatte die Angst eben nicht zu Recht und dann ist es mir auch aufgefallen und dann ist es auch wieder vorbei. Ne? Ängste, die sich über lange Zeiten ziehen, sind Gedankenkonstrukte und deswegen gehören chronische Ängste für mich auch in Gedankenkrankheiten hinein. Ähnlich wie Wahnideen, ne, für mich auch eher im Geist zu finden sind und nicht unbedingt in der Gemütssymptomatik, aber werde mich da jetzt nicht gegen die Homöopathie auflehnen und alles neu definieren. Ist auch wurscht, ehrlich gesagt, weil es gehört alles nachher von der Hierarchisierung zum Gemüt. Ne? Aber deshalb habe ich gedacht, super, wir können die Ängste und Wahnideen heute mit in den Geist-Symptomatik nehmen. Und da ist auch immer so, ist Geist jetzt Verstand oder nicht? So, ne? Da hänge ich mich heute auch nicht dran auf, weil vielleicht machen das andere Schulen auch wieder komplett anders. Aber wir besprechen heute alle Symptome, die sozusagen den Verstand, unseren guten, besten Freund, ne? Genau wie das Ego, das sind ja so die zwei Sachen, die in der modernen Alternativszene alles weg muss, ne? Verstand muss weg, Ego muss weg, also weg, ne? Damit wir dann irgendwie, ich weiß nicht, im spirituellen Nirvana aufgehen oder was auch immer das ist, ne? Und ich weiß nicht, ob die Leute sich wirklich nur von ihren Emotionen steuern lassen wollen, nachdem sie den Verstand endlich weggemacht haben. Weil die meisten haben ja dann auch keine Emotionen mehr. Und wenn man dann keine Emotionen mehr hatte, sich dann in den Verstand verlagert hatte und dann in irgendeine Coaching-Sache kommt, wo man dann auch den Verstand und das Ego über Bord wirft. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ne? Oder andersrum, wenn ich Emotionen und Verstand habe, die mich so ein bisschen leiten und dann werfe ich den Verstand über Bord und das eigene Ego und lasse mich nur noch von meinen ungezügelten Emotionen leiten. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Ich hatte das ja am Anfang so, da war ich bin ja immer auch so ein bisschen skeptisch am Anfang für so neue Sachen. Ist auch gut, ne? Dann lässt man sich vielleicht nicht zu leicht auf alles ein. Trotzdem probiere ich immer alles aus. Also ein kleiner Widerspruch in mir. Aber am Anfang bin ich immer so, naja, ich weiß nicht. Und für mich war so diese innere Kindarbeit am Anfang auch sehr, dass ich dachte, es war auch so genau die Zeit, wo ich so meine zwei Kinder hatte, also schon ein bisschen her, nee, andersrum, also es war schon ein bisschen her, dass ich mich mit innerer Kindarbeit beschäftigt habe und dann hatte ich meine beiden Kinder und immer wieder war so dieser Spruch, ja, du musst dein inneres Kind leben, so. Und dann habe ich meinen beiden Kindern dabei zugeguckt, wie sie ihre Kindheit leben und das hat in den meisten Zeit, hat es daraus bestanden, irgendetwas entweder A, kaputt zu schlagen oder zu benutzen, dem anderen irgendeins überzuziehen, sich gegenseitig irgendwie weh zu tun oder, wenn der andere mal nicht da war, sich in irgendeiner Zeit hauptsächlich damit zu beschäftigen, sich zu beschweren, in irgendeiner Form irgendwelche Probleme zu erfinden, die keine sind, ne? Während zwei liebevolle Eltern versuchen, mit dem Kind eine schöne Zeit zu verbringen oder auch einzeln, ne? Das Kind in einer Tour in irgendeiner Form unzufrieden ist, nach irgendwas stürmt, fragt und irgendwas anderes will, auf jeden Fall nicht das, was gerade ist, ne? Und ich dachte, ja, also wenn ich mein inneres Kind leben wollen würde, wie ich so früher drauf war als Kind, ich weiß nicht, ob das die Leute wollen. So. Ich verstehe schon, was damit gemeint ist. Ich mache natürlich jetzt wieder schlechte Witze. So. Und an sich ist das natürlich auch richtig, ne? Wenn ich das Kind innerlich geheilt habe und auch mit meinem inneren Kind in Frieden bin, wie ich halt bin, ne? Und verstehe, dass dort dann auch ein Haufen Stärken drin sind und dass diese Unzufriedenheit oder Destruktivität oder was auch immer das ist, natürlich rein subjektiv nachher eine Bewertung war, ne? Und ist. Und heute ich das auch in völlig anderen Bahnen sehe und auch nachher die Situation mit meinen Kindern auch völlig anders analysiert habe inzwischen, ne? Ist es trotzdem so, dass ich oft denke, ja, also viele Leute haben das eben trotzdem, auch wenn ich mich jetzt sauber lustig gemacht habe und so ein bisschen überspitzt habe, trotzdem verstehen viele Leute das falsch. Das merke ich immer wieder, weil nämlich viele Leute, die dann zu so einem Kurs waren und ihr inneres Kind wiederentdeckt haben, meistens eben genau das machen, nämlich zu so einem Rundumschlag ausholen und erstmal alles kaputt schlagen. Natürlich aus einem Impuls heraus, so, jetzt habe ich 40 Jahre gemacht, was alle anderen wollten, jetzt mache ich, was ich will. Jetzt zeige ich denen mal, was ich will, ne? Und hau mal richtig raus, was ich jetzt mir 40 Jahre nicht erlaubt habe, und das lasse ich ja jetzt aber an allen anderen aus, die ja ehrlich gesagt nichts dafür können. Ne? Also, dass ich mir, nachdem ich halt von meinen Eltern nehmen wir mal irgendwas Schlimmes an, da, keine Ahnung, unterdrückt worden bin und nicht mein inneres Kind ausleben durfte und irgendwie in irgendeine Maschinennummer da reingepresst worden bin, was natürlich schrecklich ist, absolut, ne? Und ich mich dann aber mir dann entsprechende Freunde, Umfeld, Arbeit, Kollegen, Chef, Mann, Kinder, Freundinnen, Beziehungen aufgebaut habe die letzten 40 Jahre, halt, okay, in dieser ganzen angepassten Rolle und nicht frei und ich habe auch nicht zu mir geschaut, ne? Was man dann natürlich nach der Pubertät auch trotzdem immer noch mal in Frage stellen sollte, dass ich das ja auf eine gewisse Art und Weise, okay, wir verstehen es alle oder auch nicht, ne? Aber ist es okay? Es war, Kindheit war so, und ich verstehe das, wenn man sich dort nicht genügend reflektiert oder einen guten Therapeuten erwischt oder irgendwie in eine Situation kommt, wo man das schon früher löst, dann habe ich mir aber trotzdem all das ausgesucht. Ob jetzt aufgrund meiner Kindheit traumat oder nicht, aber ich habe das aufgebaut, und die anderen Menschen, die jetzt da sind und wo ich eine sehr, nehmen wir mal jetzt irgendeine Frau, die sehr selbstlos ist und sich nicht um sich gekümmert hat und jetzt lange Jahre für die Kinder, für den Mann, für die Freundin, für die Arbeit oder was auch immer dann gelebt hat, ne? Dann können ja diese anderen Leute erstmal nichts dafür, ehrlich gesagt. Ne? Wenn ich eine Freundschaft habe und da ist jemand, der sich die ganze Zeit aufopfert, natürlich vielleicht als ausgebildeter Therapeut oder als sehr empathischer Mensch kann ich mal das hinterfragen und denken, ja Liebling, vielleicht kümmerst du ab und zu mal auch um dich, so, aber es kann ja gut sein, dass sie so eine Freundin vielleicht sogar auch hatte, ne, die gesagt hat, das kommen ja dann oft, sitzen sie bei mir in der Praxis, ja, also ich habe meine Freundin hat mir immer gesagt, ich soll mich mehr um mich kümmern, aber ich habe es nie gemacht, so. Und jetzt nach 40 Jahren holt die zum Rundumschlag aus, sie oder er, ne? Und bricht dann Freundschaften ab, weil Tobias Beck das gesagt hat und redet und schreibt irgendwelche wütenden Briefe an die Mutter, weil der Robert Betz das gesagt hat. Oder macht, wie heißt der, Leimbach, ne? Und ich trage jetzt meine Konflikte mit meinem Vater aus, ne? Weil der Leimbach das gesagt hat oder wer auch immer dann dahinter steht. Nicht, dass die Leute das wirklich sagen. Ich bin ganz sicher, dass Tobias Beck, Robert Betz und Herr Leimbach ganz andere Dinge meinen. Aber das ist ja, was die Leute verstehen, ne? Und die kommen dann heim und räumen erstmal ordentlich auf. Und natürlich sind dann alle anderen, die jetzt 20 Jahre mit so einem angepassten Mensch gelebt haben und keine Psychologen oder Therapeuten sind, die irgendwie verstehen, wie Kindheitstraumata funktionieren, sind komplett überfordert. Also wie soll der Ehemann nach dieser Radikalität, Änderung und ich lebe jetzt mein inneres Kind und mein inneres Kind hat jetzt plötzlich den ganzen Tag Bock darauf, ich weiß nicht, was zu machen, aber sicherlich nicht mit meinem Mann zusammen zu sein, der mich ja eh nur ausgenutzt hat oder irgend so eine Story, wo man dann als Therapeut, ich sitze dann oft davor und denke, ja gut, aber 20 Jahre lang hätten sie auch nichts gesagt. Ich meine, wie soll er das merken? Er ist ja kein ausgebildeter Psychologe. Wie soll er das merken? Sie hätten ja nie was gesagt. Ja, das muss er doch gemerkt haben. Okay, hat er aber nicht. Und ich habe 20 Jahre nichts gesagt. So, ich will ihn vielleicht auch nicht jetzt von irgendwelchen Mitverantwortlichkeiten befreien, aber er hat ja die Rolle gespielt, die auch gepasst hat von Anfang an. So. Und deshalb denke ich oft, diese reine auf das innere Kind-Thema einzugehen und so und sich rein auf den Emotionen festzubiegen oder das so zu glorifizieren und den Verstand so abzuwerten, ne? Das, was wir in der Homöopathie auch hätten, ne? Das ist Gemüt, ist alles immer Gemüt. Alles ist, geht immer um das Gemüt, 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 Gemüt und alles geht um die Psyche und Willen und so. Ne? Und der Geist und die Gedanken, die werden mehr so stiefmütterlich so ein bisschen, ja, komm, das machen wir jetzt auch noch. Ne? Es wird auch noch schnell gefragt, wie ist Konzentration schlecht, okay, schau. So, und dabei sind ja, wenn man Epigenetik anschaut oder auch zum Beispiel, wenn man jetzt beim Robert Betz ist oder The Work macht oder andere Themen macht, dann ist es ja ganz wichtig, dass wir ja auch im spirituellen Sinne nachher diesen Verstand ja nicht bekommen haben, um ihn auszuschalten. Natürlich, andersrum, bin ich genauso einverstanden, haben wir den Verstand auch nicht bekommen, um sämtliche Fragen des Lebens mit diesem armen Gehirn zu lösen. Diese 1-0-Maschine, die im Kopf mehr Urteile fällt, als wir benötigen. Und wenn man versteht, wie das Gehirn aufgebaut ist, ist es ehrlich gesagt auch nicht so ein guter Ratgeber. So, dass es ganz andere Zentren in uns gibt, die viel bessere Ratgeber wären. Aber deswegen auf unserem armen Gehirn immer rumzuhacken und den Verstand zu verteufeln, no, da bin ich auch überhaupt kein Freund davon. Sondern ich bin, und das ist jetzt lange Abschluss dieser Rede, ich bin sehr ein Freund davon, alle Organsysteme oder Energiezentren oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ne? Also alle Sachen, die in meinem Körper, Geist, Seele irgendwie zu mir als Mensch gehören und dazu zählt auch der Ego, wozu ich jetzt nicht auch noch einen Rant machen werde, rede ich mal in einer anderen Folge drüber, aber das mit so viel Liebe zu behandeln wie möglich. Ne? Und was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du deinen Verstand und deine Gedanken ganz liebevoll betrachten würdest und sie als sehr, sehr nützlich nimmst, aber nochmal gut überlegst und das tatsächlich dann mit dem Verstand reflektieren oder von mir aus auch mal reinspüren, ob der Verstand auch immer der beste Ansprechpartner ist oder ob es nicht in verschiedenen Situationen vielleicht besser wäre, mal aufs Bauchgefühl zu hören, aufs Herz oder sich auch mal von den Emotionen leiten zu lassen. Ne? Genau. Das hätte sicherlich auch Auswirkungen, wenn wir nämlich den Hammer vor allen Dingen einsetzen, wenn es einen Hammer benötigt und nicht versuchen, mit dem Hammer zu sägen, sondern dort die Säge nehmen. Und das ist das, wie ich versuche, den Verstand immer zu verstehen, als ein Instrument. Und deshalb passiert einem, wenn man den Verstand auch als Teil nimmt, wie Fuß. Fuß hat eine Aufgabe, Knie hat eine Aufgabe, Darm hat eine Aufgabe und so hat Verstand eben auch eine Aufgabe. Aber im homöopathischen Sinne bin ich nicht mein Verstand. Und das ist auch richtig. Ich bin nicht mein Fuß, ich bin auch nicht mein Knie, ich bin aber auch nicht mein Verstand und ich bin auch nicht meine Gedanken. Gerade jetzt, wo wir das Gehirn besser verstehen, gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil das eine andere Episode wäre, aber der Verstand als solches, wie er aufgebaut ist, wie der wächst, woher diese ganzen Informationen kommen, vor allem die unterbewussten und passiven Gedanken, die einfach so auftauchen in meinem Bewusstsein, ne? Gerade explizit diese Gedanken, ne? Die sind ganz bestimmt nicht meins, weiß man heute. Ne? Und wenn ich natürlich den ganzen Tag Gedanken denke, die gar nicht meine eigenen sind, die ich vielleicht, wenn ich sie überprüfen würde, nicht mal glaube, und mich dann damit identifiziere, dann ist es natürlich wieder richtig zu schauen, dass man von diesem Verstandesthema loskommt. Und jeder, der schon mal eine längere Phase unemotional durch die Gegend gewabert ist oder versucht hat, eine erfüllende Beziehung rein mit dem Verstand zu führen, der wird feststellen, dass es eben auch nicht läuft. Also wir sind eben auch natürlich die Summe der Teile und mehr als die Summe der Teile. Das heißt, der Verstand ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Seins. Und trotzdem sind wir nicht der Verstand und wir sind auch nicht unsere Gedanken. Ne? Das ist ganz wichtig, weil dann distanziere ich mich. Ne? So wie ich mich nicht mit meinem Fuß identifiziere, hilft es mir eben auch, wenn ich mich nicht mit meinem Verstand identifiziere, sondern immer klar bin, wer ich in Wahrheit bin. Und das ist natürlich eine philosophisch-spirituelle Betrachtung, die jedem selber überlassen auch ist, jetzt an der Stelle, was er denn in Wirklichkeit ist, darf jeder selber entscheiden. Weil soweit ich weiß, gibt es noch keine allgemeingültige Antwort. aber wahrscheinlich ist die Summe, also mehr als die Summe der Teile, eine ziemlich richtige Antwort. Gut. Deshalb nehmen wir beim Verstand eben auch die Gedanken mit rein. Und deshalb sind dort die Ängste auch sehr passend. Das heißt, Begleitsymptome gedanklich sind denn plötzlich nämlich auch, also gerade für die Homöopathen und Studenten ist es vielleicht ein kleiner Aha jetzt, deshalb habe ich so lange darüber geredet, ne, dass sämtliche Gedanken, die ich mir mache über meinen Zustand, über oder seit meinem Zustand oder wie auch immer geartet, also inwiefern diese Gedanken nachher die Krankheit begleiten, dass wichtige Symptome sind. Also was denkt der Patient über sich, über andere, seit er krank ist? Wie hat sich seine Gedankenwelt verändert, seit etwas passiert ist? Ne? Natürlich am Schluss suchen wir es wieder unter Gemüt, weil es im Repertorium halt so eingeteilt ist. Ne? Aber das zählt zu den Gedanken und damit zu den Geistsymptomen. Soweit klar. Ha? Und habe ich erklärt, deshalb zähle ich die Ängste eben auch hinzu, weil sie meist gedankliche Konstrukte sind. Ne? In der Schweiz muss man keine Existenzängste haben. In echt. Ne? Trotzdem haben sehr viele Leute hier Existenzängste. Beeindruckend. Ne? Ich meine, es gibt so viele soziale Auffangstationen, also da muss man ja sich wirklich, also man muss sich ja wirklich anstrengen in der Schweiz, um Existenzängste zu haben. Also echte Existenzsorgen zu haben. Ich meine, dass man nicht mehr denselben Luxusstandard halten kann, von dem man hat. Okay, akzeptabel. Ne? Das ist wahrscheinlich jetzt mit den ganzen Teuerungen und so wahrscheinlich für viele Leute tatsächlich ja auch Realität. So. Aber Existenz, ne, was die Leute dann sagen, ich habe Existenzängste, heißt ja oft, dass ich wirklich, keine Ahnung, auf der Straße verhungere. Und da muss man sich, glaube ich, in der Schweiz, also wirklich, das muss man wollen. Da muss man also aktiv was für tun, um das hinzukriegen. Und insofern sind eben viele dieser konstruierten Ängste gedankliche Wahnideen im Prinzip. Also irgendwelche Vorstellungen, wo die Leute oft auch sagen, ja, ich meine, eigentlich, ich bin so abgesichert, ich weiß nicht, wie viel 100.000 Franken auf der Seite, so, da muss ich, da, also muss schon viel passieren, aber trotzdem habe ich Existenzängste, weil jetzt Krieg ist, weil jetzt keiner in die Börse abstürzt oder weil der Bitcoin nur noch, ich weiß nicht, was wert ist. Ne? Also da diese Gedanken und alle Ängste, ne, gehören dazu. Jetzt, damit wir nochmal konkret zum vollständigen Symptom kommen. Das heißt, beim Patienten frage ich auch immer, was denken Sie darüber, was denken Sie dazu, wie hat sich Ihre Gedankenwelt geändert, seit Sie krank sind, welche Ängste haben Sie allgemein, und da könnte man jetzt wieder, wie wir das in der letzten Folge gemacht haben, das unterteilen, angeborene Gedanken, grundsätzliche Gedankenmuster, die der Patient hat, erworbene oder ausgelöste, machen wir nicht, ne? Wäre gleich, ne? Aber dort ist wichtig natürlich, welche Symptome nehmen wir nachher für die Behandlung. Dort habe ich ja gesagt, beim Geist haben wir auch, das ist in irgendeiner anderen Folge gewesen, von zweimal, glaube ich sogar, da habe ich gesagt, dass wir beim Geist, wenn der jetzt Demenz hat zum Beispiel und der ist jetzt vergesslich, ne, dann ist das natürlich ein pathognomonisches Symptom. Also es gehört zu der Krankheit Demenz, dass er vergesslich ist. Das kann man nicht benutzen, das ist kein individuelles Symptom. Ne? Das heißt, dort, gerade beim Geist, ne, ist es unglaublich wichtig, das zu individualisieren. Und wenn man das aber einmal verstanden hat, dass das ja die Gedankenwelt des Patienten ist, dass wir dort im Verstand sind, wie er denkt, was er denkt, warum er was denkt, warum er vielleicht auch bestimmte Dinge nicht denkt, warum er sich über andere Sachen noch nie Gedanken gemacht hat, was passiert, wenn er seine unterbewussten Gedanken aktiv reflektiert, ne? Wenn man mit ihm da so ein paar Spiele macht, ich zeige gleich eins, ne? Dann lernt man den Patienten wirklich, wirklich individuell von der Seite her kennen, wie er tatsächlich vom Wesen her ist und denkt. Ne? Und dann wird das eine individuelle Art. Also was für Themen vergisst er, wäre noch sehr oberflächlich, ne? Vergisst er Namen, Daten, die Einkäufe. Ne? Aber wie denkt er darüber, über die Vergesslichkeit? Wie setzt er sich damit auseinander? Ne? Und dort lernt man ihn wirklich individuell kennen. Und ich glaube, weil Emotionen sind noch etwas, was die Leute schnell irgendwie in Worte packen. Ja, ich bin halt gereizt, genervt, wütend und so weiter. Aber in den intimen Gedanken und auch in den Gedankenprozessen von Patienten ein bisschen mitzumachen, oder? Ich glaube nicht, dass man den Patienten viel intimer kennenlernen kann. So, also im Gespräch, ne? Genau, das heißt also, ne, ein Beispiel, ich zeige es jetzt einmal, da gibt es x Techniken für Verstand, ne, Glaubenssätze und was nicht, was alles, ist ja endlos. Ne? Der Coaching-Szene auf der Verstandsebene ist ja wahrscheinlich die größte, ne, mit der emotionellen zusammen. Aber die Verstandsebene ist sicher eine der größten. Ne? Allein schon, wie ich am Anfang gesagt habe, der ganze Bereich, den Verstand abzustellen, gibt es ja ganze Klöster, die sich nur mit dem Thema beschäftigen, den Verstand abzustellen. Aber ne, ein Beispiel zeige ich einmal, was ich bei Ängsten zum Beispiel mache, gibt verschiedene Sachen. Ich zeige zwei. Also, die erste ist, dass ich immer mir selber überlege, welche Kernangst ist dahinter. Ne? Es gibt natürlich verschiedene Kernängste, aber es gibt so vier Kernängste, die sehr, sehr häufig sind. Davon sind, also eigentlich sind es drei, die sehr häufig sind, aber vier, die über die Welt verteilt sehr häufig sind. Das sind alle Todesängste. Es gibt vier große Todesängste. Das eine ist die bekannte, der Tod des Körpers. Das haben wir jetzt bei Covid ja alle erlebt, wie viele Leute da plötzlich Angst haben in ihrem Körper, obwohl sie sonst, keine Ahnung, ne, Extremsport machen, trinken, Alkohol, Drogen nehmen, rauchen, sich schlecht ernähren, ne, und dann plötzlich alle mega Angst haben zu sterben. Ne. Aber diese Todesangst ist natürlich eine Kernangst von allen Menschen, ne, zu sterben. Diese Endlichkeitsthematik machen wir nicht auf. Das Fass wisst ihr alle. Ne. Da gibt es den, was oft, wenn wir jetzt nicht gerade existenzielle Pandemien haben, dann haben wir emotionale Tode sehr häufig. Ne? Das ist alles, was Emotionellen betrifft. Also emotional zu sterben ist einerseits in Richtung von Depression, also nichts mehr fühlen zu können. Oder emotionale Tod ist nachher irgendeine Form von Leid, Kummer. Emotional zu sterben im Sinne von zum Beispiel Trennung, Scheidung, Liebe, Verlust, die damit einhergeht, Tod von jemand nahem. Ne? Also emotional in irgendeiner Form mit diesem Tod in Kontakt zu kommen, ist viel häufiger. Also da reden wir dann von Verlustängsten emotionaler Natur. Ne? Das wäre der Tod von den Emotionen oder ein emotioneller Todesangst. Erlebnis zu haben, dass jemand stirbt. Das wäre die zweite Kernangst. Dann die dritte ist der soziale Tod. Das sind dann irgendwelche Gesichtsverlieren, ausgegrenzt werden, Alleinseinängste, sind soziale Tode oft. So. Und dann gibt es noch spirituelle Tode, das sind dann so mit Seelenthematiken oder katholische, nicht ins Himmelreich kommen, Islam nicht richtig und dann kriege ich keine, ich weiß nicht, 99 Jungfrauen oder so, käme ich zu wenig aus. Aber ne, nicht in die Hölle zu kommen oder Fegefeuer oder was all den Zeug Quatsch da gibt. Aber das sind so seelische Ängste oder andersrum, ne, als Spreewaldgurke wieder reinkarnieren zu müssen. So. Also da haben wir verschiedene spirituelle Ängste, die sind weniger. Ne? Die Hauptängste sind tatsächlich diese emotionalen etwas oder jemanden zu verlieren oder sich selbst zu verlieren. Und dort gibt es dann auch noch den geistigen Tod als Thema, ne, der auch noch mit reinkommt, der heute ist, der auch an verschiedenen Orten stattfinden kann. Das ist einmal natürlich krankheitsmäßig, aber geistigen Tod, eine große Angst, sich verrückt zu werden, nicht mehr erinnern zu können, Demenz zu haben, ne, verwirrt zu sein oder auch dann ein bisschen abgemildert, einfach dumm zu sein oder so. Ne. Also da haben wir so verschiedene Grundängste, die so ein bisschen sich auch natürlich überlappen und durchmischen, aber das sind so die Großen. Ne? Und das mache ich immer mit den Patienten, dass ich mit ihnen schaue, was ist eigentlich die Kernangst. Es ist erstaunlich, wie das hilft, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir natürlich am Schluss alle sterben. Also am Schluss sind wir tot, emotional tot, geistig tot, sozial tot. Und was mit unseren Seelen passiert, wissen wir nicht. Das ist ja eine spirituelle Betrachtung. Das heißt, diese Kernängste sind auch alles Wahrheiten. Natürlich ist dort die Angst einfach von dem Zeitpunkt her, ne? Aber es ist sozusagen unweigerlich. Das heißt, wir fürchten uns und all die Ängste haben wissen, das hat ja natürlich massive Konsequenzen auch im Leben, aber wir fürchten uns vor Dingen, die eh eintreten, wenn wir uns mit den Grundängsten auseinandersetzen. Das heißt, das ist ein Tool, wo wir uns mit diesen Grundängsten konfrontieren und dann rausfindet, dass wir uns eigentlich vor Dingen fürchten, die auf jeden Fall eintreten werden. Und ob das dann Sinn macht, sich da jetzt schon zu fürchten oder vielleicht einfach das Leben zu leben, bis es soweit ist, ne? Das sind dann neue Gedanken, die man dann denken kann. Das andere, was ich dann mache, zum Beispiel, ist mit den Leuten ein Angstweg, ne? Dass ich immer wieder frage, okay, und dann? Ne? Also, was ist ihre große Angst? Ah, Existenzängste. Okay, und dann? Ja, wie und dann? Ja, okay, wenn sie jetzt die Existenz verlieren und sie verhungern auf der Straße allein oder was? Was passiert denn dann, wovor sie sich fürchten? Ne? Ja, ne, dann wäre das, keine Ahnung, also ich verliere jetzt erstmal Geld, ne, und dann verliere ich meinen Mann. So. Okay, und wenn Sie Mann verloren haben, was ist dann? Ja, dann bin ich alleine. Okay, Alleinsein ist es. Also haben Sie gar keine Existenzängste, sondern Alleinseinangst. Aha, ja, so habe ich das noch nie gesehen. Okay, aber machen wir weiter. Wenn Sie dann allein sind, was ist denn das Problem? So, und dann geht man diesen Weg durch und es ist sehr spannend, was für eine Entwicklung die Patienten unter Umständen machen. Das Häufigste ist, dass sie gar nie überlegt hätten, ne, was wär denn dann? Ne? Angst, mein Partner verlässt mich. Okay, und dann? Ja, bin ich allein. Okay, was wäre dann schlimm? Haben noch nie überlegt. So, also, ne? Und manchmal kann man mit den Leuten relativ weit gehen, ne, bis sie dann auch an einen Punkt kommen, wo sie denken, ach ja, stimmt eigentlich. Sehr, sehr interessant, so eine Technik, die ich manchmal gerne benutze. Und da lernt man den Patienten natürlich von seinen Kernängsten her kennen und das natürlich nicht unbedingt mega individuell, aber der Weg dahin, die Formulierung, die Beispiele, die er bringt, ne? Oder die Beispiele, die man einfordert, okay, geben Sie mir ein Beispiel für diese Existenz, wie würde das dann aussehen? Müssten Sie dann auf der Straße wohnen oder würden Sie zum Sozialamt gehen? Was würden Sie denn machen? Nein, ich würde nie zum Sozialamt gehen. Okay, warum nicht? So. Und zack, kriegt man ihn wieder von dem her und lernt ihn kennen. Ne? Genau, also wir schauen in der Homöopathie alle diese Gedanken an, vor allen Dingen die mit der Krankheit zusammenkommen, also die parallel auftreten, die damit irgendwie korreliert sind oder die der Patient auch als störend empfindet oder die er sagt, seit der Erkrankung, sei es jetzt chronisch oder akut, das haben wir ja oft genug besprochen in den letzten Folgen, ne? Sei jetzt chronisch oder akut, die damit einhergehen und seitdem bestehen oder mit dem zusammen sind. Das wären dann begleitende Geistsymptome, also seit dem Thema habe ich Ängste, Wahnideen, fixierte Gedanken, Konzentrationsstörungen und so weiter. Oder natürlich, wir haben das, was wir beim Gemüt auch besprochen haben, diese angeborenen oder erworbenen oder Muster, in denen wir grundsätzlich denken, die habe ich ja bei dem Gemütsthema schon erklärt, die werden dann ein bisschen anders verwendet, ne? Aber sind genauso hilfreich. So, wir sind fertig. Es kommt jetzt nur eine Abschluss- und Zusammenfassungsfolge. Und dann haben wir eine schöne Episode, wie heißt das? Schöne Serie im Podcast gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Ich hoffe, euch auch. Und ich wünsche euch alles Gute und bis bald und bis nächsten Dienstag. Tschüss!